Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Silke Hane. Guten Tag. Scheitert jegliche Impfpflicht an der Umsetzung? Ein Thema heute hier bei uns. Und außerdem die Inflation in der Eurozone und in den USA. Außerdem der Amazon-Konzern drängt in die Seefahrt vor. Dazu heute mehr. Bis zum 15. März müssen Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und ähnlichen Einrichtungen geimpft sein, eigentlich. Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte an, den Vollzug erstmal auszusetzen. Es hagelte Kritik und Vorwürfe, das sei ein politisches Manöver vor den Landtagswahlen. Heute ruderte der bayerische Gesundheitsminister Holleczek etwas zurück. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen werde um ein paar Wochen verschoben. Holleczek begründete das mit Fragen der Umsetzung. Die stellen sich auch bei der allgemeinen Impfpflicht. Noch in dieser Woche wird voraussichtlich ein erster Gesetzentwurf veröffentlicht und schon ploppen die ersten Probleme auf. So lehnen etwa die gesetzlichen Krankenkassen es ab, bei der Kontrolle einer solchen Impfpflicht, wie bisher vorgesehen, mitzuwirken. Panayotis Gavrilis.
Ab Oktober könnte die allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 in Deutschland gelten, sofern der Bundestag für den Vorschlag einer Gruppe aus SPD, Grünen und FDP-PolitikerInnen stimmt. Wir streben an, das Gesetz in der zweiten Märzhälfte im Bundestag zu beschließen. Nach einer mehrmonatigen Frist für Beratung und nachgeholte Impfungen soll die Impfpflicht dann am 1. Oktober greifen, so die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, wird eine zentrale Frage sein, wer und wie kontrolliert sie? Geht es nach der Ampelgruppe um Strack-Zimmermann, sollen die Krankenkassen ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und speichern. Wer keinen Nachweis erbringt, soll über die Kassen an die Kommunen gemeldet werden. Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht innerhalb von 4 Wochen doch noch impfen lasse. Natürlich sei man bereit, Versicherte zu informieren und zu beraten, so Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, der die Interessen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen vertritt. Den Impfstatus kontrollieren, mit den Kassen nicht zu machen.
Die gesetzlichen Krankenkassen sind nicht dazu da, Funktionen des Staates zu übernehmen, wenn es um die Durchsetzung und die Kontrolle einer staatlichen Impfpflicht geht. Das ist schlicht und ergreifend nicht unsere Aufgabe. Und deswegen haben wir da ein klares Signal gesendet.
Bei der bereits beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht, etwa für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern, müssen die Betreiber, die Unternehmen, dem zuständigen Gesundheitsamt melden, wenn ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte keinen Nachweis erbracht hat. Das Gesundheitsamt kann dann diesen Personen verbieten, die Arbeitsstätte zu betreten. Doch die Gesundheitsämter sind es, die auch sagen, dass die Umsetzung schwierig werden könnte. Bei einer allgemeinen Impfpflicht dürfte es wohl kaum einfacher werden. Der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen Lanz verweist darauf, dass die Kassen gar nicht wüssten, wer geimpft ist und wer nicht.
Wir haben 73 Millionen gesetzlich Versicherte. Aber wir wissen nicht, ob die gegen Corona geimpft sind oder nicht. Denn wenn sie in ein Impfzentrum gegangen sind, dann hat niemand hinterher der Krankenkasse gesagt, dass sie eine Corona-Impfung bekommen haben. Und auch wenn sie in die Arztpraxis gegangen sind für eine Corona-Impfung, dann wurde ihre Krankenkasse in der Regel nicht darüber informiert. Das müsste, wenn man die Krankenkassen damit beauftragt, erst mühsam recherchiert werden.
Dennoch, Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize und ebenfalls Teil der Parlamentariergruppe, die eine allgemeine Impfpflicht ab Oktober für alle ab 18 Jahren vorschlägt, will die Kassen weiter einbinden. Man wolle den Plan beibehalten und den Weg über die Krankenkassen gehen. Dies sei sinnvoll, rechtlich zulässig und auch durchführbar, sagte Wiese den Funke-Zeitungen. Zu Details wollte er sich auf Deutschlandfunk-Nachfrage allerdings nicht äußern. Der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, macht indes wenig Hoffnung auf eine zeitnahe Einigung beim umstrittenen Thema allgemeine Impfpflicht.
Wir lernen gerade ganz viel und dann werden wir am Ende dieses Quartals entscheiden. Ich mache persönlich meine Gewissensentscheidung über eine allgemeine Impfpflicht davon abhängig, ob sie zu rechtfertigen ist vor dem Hintergrund des Freiheitseingriffes, ob sie mögliche Wellen in Zukunft verhindern kann. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich eher dafür. Wenn wir aber feststellen, es ist ohnehin eine endemische Situation, eine Impfpflicht bringt gar nichts mehr. Selbstverständlich bin ich dann gegen eine Impfpflicht.
Neben der einen Ampelinitiative, eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab Oktober einzuführen, gibt es eine weitere Ampelgruppe von Abgeordneten, die sich für ein verpflichtendes Beratungsgespräch stark macht und, wenn die Impfquote zu niedrig ist, eine Pflicht einzuführen für alle ab 50 Jahren. Andere, vor allem FDP-Abgeordnete, lehnen eine allgemeine Impfpflicht gänzlich ab, genauso wie die AfD. Und die Unionsfraktion will morgen ihren Entwurf vorstellen. Es zeigt sich, ob eine allgemeine Impfpflicht kommt, hängt maßgeblich von dem Wie ab, also wie sie ausgestaltet werden könnte.
Panayotis Gavridis über Umsetzungsfragen bei der Impfpflicht. Ist die hohe Inflation ein vorübergehendes Phänomen oder bleibt sie? Darüber sind sich selbst Ökonominnen und Ökonomen nicht einig. In der Fachwelt wird diskutiert. Team Transitory gegen Team Permanent. Die EU-Kommission hat heute ihre Prognose für die Teuerungsrate und die wirtschaftliche Entwicklung vorgestellt und demnach müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Eurozone wohl erstmal auf weiterhin steigende Preise einstellen. Peter Kapern berichtet.
Die Inflation, das zentrale Thema der Winterprognose. Sie ist höher als erwartet, sie wird länger erhöht bleiben als vorhergesagt. Und es gibt Risiken, die für einen weiteren Anstieg sorgen könnten, so Haushaltskommissar Paolo Gentiloni in Brüssel. Die Grundmelodie der EU-Kommission klingt dennoch anders. Die Brüsseler Behörde ist überzeugt, dass die Teuerungsrate Ende des Jahres wieder deutlich sinken und dann 2023 unter dem 2% Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegen wird.
Inflation is expected to decline markedly in the final quarter of the year. And settle at below 2% next year.
Konkret liest sich das in der Projektion der EU-Kommission so. Im vierten Quartal des letzten Jahres lag die Inflationsrate in der Eurozone bei 4,6%. Im ersten Quartal 2022 wird sie mit 4,8% ihren Höhepunkt erreichen und bis zum dritten Quartal oberhalb der 3%-Marke verharren. Dann aber wird sie gegen Jahresende auf 2,1% fallen, weil die Lieferketten wieder zunehmend besser funktionieren und die Energiepreise zurückgehen. Unter dem Strich heißt das, die EU-Kommission erwartet dieses Jahr in der Eurozone eine Inflationsrate von 3,5% und im nächsten Jahr von 1,7%. Sehr dezidiert allerdings listet die EU-Kommission die Risiken auf, die diese Prognose ins Wanken bringen könnten. Störungen der Lieferketten könnten sich als hartnäckiger erweisen als gedacht. Konsumfreudige Verbraucher könnten die Teuerung anheizen, ebenso wie die durch den Wiederaufbaufonds befeuerten Investitionen. All das könnte dann zu Zweitrundeneffekten und einer Inflation oberhalb der Erwartungen der Brüsseler Behörde führen. Unabhängig davon sieht EU-Kommissar Gentiloni die europäische Wirtschaft auf einem soliden Wachstumspfad. Omikron und Lieferschwierigkeiten hatten den Unternehmen zwar im letzten Quartal 2021 einen deutlichen Dämpfer verpasst und das Wachstum auf 0,4% abgebremst, doch für 2022 prognostiziert die Kommission eine deutlich stärkere Zunahme der Wirtschaftsleistung.
Both the EU and Euro-area economies are forecast to grow by 4% in 22.
4% Wachstum also im laufenden Jahr. Und zwar sowohl in der Eurozone wie auch in der gesamten EU. 2023 wird die Wirtschaft dann noch um 2,7% in Euroland und 2,8% in der Gesamt-EU zulegen. Für Deutschland erwartet die EU-Kommission ein Wirtschaftswachstum von 3,6% in diesem und 2,6% im nächsten Jahr.
Peter Kapern über die EU-Prognose fürs Wachstum und die Inflation im Euroraum. Steigende Preise sind derweil ein globales Phänomen. In den USA lag die Inflationsrate im Januar bei 7,5%, wie die US-Regierung heute mitgeteilt hat. Das war der höchste Wert seit 40 Jahren. Also die Frage an Arthur Landwehr in Washington. Was treibt die US-Inflation? Sind das auch die Preise für Energie wie in Europa?
Die Energiepreise spielen eine ganz, ganz große Rolle. Es ist vor allen Dingen der Strom, der hier so viel teurer wird. Benzin war es in den vergangenen Monaten, aber die Benzinpreise sind wieder ein kleines bisschen zurückgegangen. Aber über die Energie hinaus sind es noch andere Faktoren. Wohnen zum Beispiel wird immer teurer. Also die Mieten, die spielen eine große Rolle, aber auch der Verkauf von Häusern, das geht nicht indirekt in die Inflationsrate hinein, aber Wohnen insgesamt wird erheblich teurer. Und dann gibt es so Faktoren wie Gebrauchtwagen beispielsweise. Die Preise für Gebrauchtwagen sind um 40% gestiegen innerhalb eines Jahres. Es gibt kaum etwas auf dem Markt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Probleme bei den Lieferketten auch die Produktion von Neuwagen erschwert. Also alles das drückt auf die Preise. Und was für die Verbraucher natürlich besonders schlimm ist und besonders stark zu merken ist, das sind die Preise für Lebensmittel, die insgesamt so etwas mehr als 7% gestiegen sind, aber Fleisch beispielsweise um 13%.
Es gibt ja im Wesentlichen zwei Antworten auf eine so hohe Inflation, Sozialpolitik und Geldpolitik. Dann schauen wir doch auf das Erstere, wo Sie jetzt auch die Lebensmittel ansprachen und den Strom und die Wohnungskosten. Welche Maßnahmen werden denn von der US-Politik umgesetzt oder auch diskutiert, um Verbraucherinnen und Verbraucher da zu entlasten?
Nicht wirklich gibt es da etwas. Das eine ist, dass das große Sozial- und Klimapaket noch immer im Senat hängt. Da würde sehr viel Geld freigesetzt werden, auch für Bedürftige. Da geht es um Kindergeld und all diese Dinge. Aber das ist, so sieht man hier auch, ein zweischneidiges Schwert, denn das würde noch mehr Geld in den Markt pumpen und damit noch mehr Druck auf die Preise machen. Also da ist man auch vorsichtig, wenn es darum geht, mehr Geld in den Markt zu bringen. Das andere ist, dass die Regierung sagt, wir wollen versuchen, bei der Industrie mehr Wettbewerb in den Markt hineinzubringen und auf diese Art und Weise die Preise nach unten zu drücken. Aber das klingt im Augenblick mehr nach Wunsch und kaum jemand kennt ein echtes Verfahren, wie man denn das wirklich machen sollte. Und wenn es um die Geldpolitik geht, ja, da erwartet man von der Fed, also von der US-Notenbank, dass sie im März bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen erhöhen wird. Die Frage ist, um wie viel? Um einen Viertelprozentpunkt oder möglicherweise um einen halben nach den Zahlen, die jetzt bekannt gegeben worden sind. Vor allen Dingen deshalb glaubt man, dass das sein könnte, weil es keine Verlangsamung gibt. Man hatte gedacht, nachdem es von Oktober nach November noch 0,7% waren und dann waren es anschließend 0,6, dass es jetzt auf 0,4 pro Monat gehen würde und genau das ist nicht eingetreten. Es sind wieder 0,6%. Und das heißt keine Verlangsamung. Und da erwartet man von der Fed, dass sie in irgendeiner Form reagiert.
Vielen Dank, Arthur Landwehr, mit den Einschätzungen über die US-Inflation im Januar und mögliche Folgen. Viele Führungskräfte sehen beim Thema Gleichstellung von Männern und Frauen in ihren Unternehmen keinen Handlungsbedarf. Das zeigt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter mehr als 1000 repräsentativ ausgewählten Chefs und Chefinnen. Uwe Pollmann mit den Einzelheiten.
Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, das ist noch immer selten. Doch nur knapp 40% der Führungskräfte halten eine Frauenquote für förderlich. Viele sehen auch keine Defizite bei der Gleichstellung, erfuhr die Bertelsmann Stiftung bei einer Umfrage unter rund 1000 Spitzenkräften. Und je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger wichtig sei das Thema Gleichstellung. Ohnehin meinen 3/4 der Führungskräfte, dass es keine Diskriminierung bei Einstellungen in ihrer Firma gebe und auch beim Gehalt existiere kein Gefälle zwischen Mann und Frau. Dabei weisen offizielle Statistiken das deutlich nach. Die Bertelsmann Stiftung fordert die Unternehmen deshalb auf, mehr Transparenz darüber zu schaffen, nach welchen Kriterien bei ihnen eingestellt, entlohnt oder befördert wird.
Informationen von Uwe Pollmann. Fall für Fall werden Einzelfragen des Abgasskandals höchstrichterlich geklärt. Heute erging vor dem Bundesgerichtshof das folgende Urteil. Dieselkläger mit einem Gebrauchtwagen, die zu spät gegen VW vor Gericht gezogen sind, also nach einer Verjährung, die gehen endgültig leer aus. Bernd Wolf.
Die 5 VW-Fahrer haben ihre Dieselautos jeweils gebraucht gekauft für 19.000 bis 25.000 Euro. Der Zeitpunkt ihres Kaufes lag zum Teil lange vor dem September 2015. Da gab VW erstmals in einer Pressemitteilung zu, dass in dem Motor EA189 eine Abschalteinrichtung eingebaut ist. Die Käufer aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erhoben allerdings erst wesentlich später Klage gegen VW, zwischen 2019 und 2020. Sie wollten den Kaufpreis zurück, abzüglich gefahrener Kilometer, gegen Rückgabe ihrer Wagen. alle abgasmanipuliert. Der Wolfsburger Konzern berief sich auf Verjährung. Die Bundesrichter entschieden, ja, in 4 der 5 Fälle sind die Ansprüche auf jeden Fall verjährt. Auch ein Strohhalmparagraf im BGB, der trotz Verjährung einen Restschadensersatz hätte ergeben können, greift nicht. Denn beim Weiterverkauf eines Gebrauchtwagens habe Volkswagen weder mittelbar noch unmittelbar etwas erlangt, vermögensmäßig.
Bernd Wolf meldete sich aus Karlsruhe. Amazon wandelt sich immer mehr von einer Technologieplattform zu einem voll integrierten Konzern, der seine gesamte Wertschöpfungskette nicht nur selbst abdeckt, sondern auch anderen Firmen als Leistung anbietet. Angefangen bei Rechenzentren, deren Serverkapazitäten Firmen mieten können, bis hin zu Lieferdiensten, die Pakete ausliefern. Jetzt dringt Amazon überraschend weiter ins Speditionsgeschäft vor. Wie heute zunächst das Handelsblatt berichtete, der US-Konzern bietet nun Überseewarentransport an. Mischa Erhardt berichtet.
Amazon Global Logistics oder AGL soll die internationale Frachtsparte heißen, die der Online-Gigant gerade aufbaut. Damit erweitert der Konzern nun seine Reichweite hin zur Beschaffung von Waren bei den Produzenten etwa in Asien und bietet verstärkt das Verfrachten auf Containerschiffen an. Und das quasi zu Discountpreisen. Wie das angesichts explodierender Preise in der Containerschifffahrt möglich ist? Die Größe macht's. Oder anders formuliert,
weil sie natürlich auch hohe Skaleneffekte haben,
sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis.
Die Natur des Geschäfts von Amazon ist ja viel auszuliefern. Und wenn sie ohnehin schon Touren haben, wo sie in alle Winkel der Welt fast jeden Tag fahren, dann können sie eben auch noch anderes mitnehmen und das möglicherweise zu Preisen, die günstiger sind, als andere Logistiker anbieten können.
So berichten Branchenbeobachter in der Tat, dass die von Amazon gebuchten Container auf den Ozeanfrachtern oft bis unter die Decke vollgestopft sind. Der Konzern kann so Containerpreise für rund die Hälfte des Preises anderer Spediteure anbieten. Möglich ist das aber vor allem auch, weil Amazon langfristige und günstige Verträge für große Kapazitäten mit den Reedereien ausgehandelt hat. Den Trend hin zu solchen Großkunden bei den Reedereien beobachtet man beim Bundesverband Spedition und Logistik seit längerem. Hauptgeschäftsführer Frank Huster.
Es ist so, dass die führenden Containerlinienreedereien schon länger an der Industrialisierung ihrer Prozesse arbeiten und verstärkt auf das Massengeschäft mit großen Kontraktverladern aus Industrie und Logistik arbeiten. Und insofern haben vor allen Dingen die Reedereien, die ja selbst in der Hinterlandlogistik Fuß fassen wollen, den Boden für die jetzt entstehende Oligopolstruktur auch auf der Nachfrageseite geschaffen. Das ist also ein System, in dem Amazon jetzt sich ausbreiten kann.
Während sich Importeure, die im Amazon-Universum angedockt sind, freuen können, wird es für kleinere oder mittelständische Spediteure schwerer, Kunden zu gewinnen oder Kundinnen zu halten. Denn als kleinere Unternehmen können sie kaum vorteilhafte Verträge mit den Reedereien aushandeln und werden in den sogenannten Spotmarkt gedrängt. Dort allerdings sind die Preise für Container aktuell besonders hoch. Die Oligopolstruktur in der internationalen Seeschifffahrt sehen manche Beobachter so als Problem. Frank Huster vom Speditions- und Logistikverband meint zwar, dass auch viele kleinere Speditionen im Wettbewerb bestehen können aufgrund besonderer Angebote und Services.
Dennoch dürfen wir die Entwicklung nicht bagatellisieren. Vor allem Speditionshäuser, die die Logistik für internationale Konsumgüterbeschaffungen organisiert haben, drohen eindeutig Geschäft zu verlieren. Das muss man schon konstatieren.
Absehbar dürfte das Klima für kleinere Speditionen in der internationalen Seefracht also rauer werden. Vor allem aber werden sich die Sorgenfalten in den Speditionen häufen, die bislang im Auftrag von Amazon Waren über die Weltmeere haben schiffen lassen.
Mischa Erhardt über neue Konkurrenz für DHL und Co. im internationalen Warenverkehr. Amazon baut also neue Geschäftsfelder auf. Der Siemens-Konzern ist hingegen seit Jahren daran, Geschäftsfelder abzustoßen, zum Leidwesen der betroffenen Beschäftigten. Anlässlich der Hauptversammlung machten einige von ihnen sich heute bei einer Protestaktion in Berlin Luft. Finanziell läuft es für den Konzern hingegen besser denn je. Michael Watzke mit den Einzelheiten.
Das Kürzel WWW steht normalerweise für World Wide Web. Siemens-Chef Roland Busch übersetzt WWW so.
Wir wachsen weiter.
Und zwar rasant, fast beängstigend schnell. Im ersten Quartal erlebte Siemens einen beispiellosen Auftragsboom um 42% auf 24 Milliarden Euro. Der Grund? Großprojekte in der Sparte Mobility, also vor allem Züge und Schienen, und vorgezogene Beschaffungsmaßnahmen vieler Kunden weltweit. Die Aufträge seien keine Luftbuchungen, versichert Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas.
Wir haben keinerlei Anzeichen, dass diese Aufträge quasi gefaked sind. Ganz im Gegenteil sehen wir insbesondere in den asiatischen Märkten einen viel höheren Anzahlungsgrad, als wir das üblicherweise haben.
Die Kehrseite der vollen Auftragsbücher? Der Münchner Konzern kommt kaum mit der Produktion hinterher.
Trotz der angespannten Lage und der weiter ansteigenden Omikron-Welle konnten wir größere Unterbrechungen des Betriebs vermeiden. Dennoch können wir unseren hohen Anspruch an die Lieferzeiten derzeit nicht bei allen Produkten einhalten.
Vor allem bei Produkten, man ahnt es bereits, in denen Halbleiter stecken, also bei den meisten. Siemens mit seinen derzeit rund 300.000 Beschäftigten weltweit sucht weiter händeringend nach IT-Spezialisten und Facharbeitern. Gleichzeitig demonstrieren in Berlin rund 150 Siemensianer vor dem Dynamo-Werk des Konzerns in der Berliner Siemens-Stadt. Die IG Metall protestiert gegen die geplante Abspaltung und den möglichen Verkauf der Großmotorensparte. Siemens stößt derzeit auffallend viele Geschäfte ab, auch den Anteil an der Elektroautogemeinschaftsfirma mit Valeo und das Paket- und Postgeschäft des Konzerns. Sorgen bereiten Siemens-Chef Busch die geopolitischen Risiken, Stichwort Wladimir Putin.
Wir machen ca. 1,2 Milliarden Umsatz in Russland. Ist ein wichtiges Geschäft für uns. Wir hoffen auf eine schnelle und auch friedliche Lösung in der Politik.
Eine schnelle Lösung strebt Roland Busch auch für die Konzernbeteiligungen an Siemens Energy und der Windkrafttochter Gamesa an. Mit deren Ergebnissen sei man ganz und gar nicht zufrieden. Deshalb sei der kürzlich erfolgte Vorstandswechsel bei Gamesa dringend notwendig gewesen.
Dass der Jochen Eickholt jetzt CEO von Siemens Gamesa Renewables wird, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen und wünschen uns, dass jetzt die notwendigen Maßnahmen schnell ergriffen werden. Wir bleiben bei unserer Aussage. Wir sind also weiterhin entschlossen, unsere Anteile an Siemens Energy zu reduzieren.
Aber der Verkauf werde langsamer vonstatten gehen, um die Aktionäre nicht zu vergrätzen. Die dürften insgesamt zufrieden sein. Auf der heutigen Online-Hauptversammlung schlug Siemens-Chef Busch eine glänzende Dividende vor.
4 Euro je Aktie, eine deutliche Erhöhung um 50 Cent.
Siemens begründet die Ausschüttung mit den guten Zahlen des Geschäftsjahres 2021. Aufsichtsratschef Jim Hagemann-Snabe, der heute quasi nebenbei seinen Rückzug aus dem Allianz-Aufsichtsrat bekannt gegeben hat, verkündet für Siemens Rekordzahlen.
Beim Umsatz zum Beispiel gelang Siemens das höchste vergleichbare Wachstum seit rund 20 Jahren.
Ganz nach dem neuen Motto des Digitalisierungskonzerns Siemens, www.
Wir wachsen weiter.
Michael Watzke über die Hauptversammlung von Siemens und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Claudia Wehrle an der Börse in Frankfurt, auch die Dividende steigt, haben wir gehört. Wie reagieren die Siemens-Aktien?
Ja, die wachsen auch weiter nach oben. Wir sehen ein Plus von mehr als 5%. Wenn nicht nur Unternehmensnachrichten überzeugen, sondern auch Aktionäre sich über steigende Dividenden freuen, dann sind das Nachrichten, die in der Regel hier an der Börse gut ankommen.
Die Papiere von Delivery Hero hingegen, die stürzen heute kräftig ab. Was ist da der Grund?
Der Lieferdienst hat tiefrote Zahlen präsentiert und das in einer Zeit, in der viele Menschen immer noch zu Hause sind und sich gerne Essen liefern lassen. Aber das Geschäftsmodell hat es in sich. Bei den Essenslieferungen geht es ja oft um verhältnismäßig kleine Beträge. Viele möchten einen Anteil an diesem Geschäft haben. Da gehören die Fahrer dazu, da gehören die Restaurants dazu, die die Speisen herstellen. Da gehört der Lieferservice selbst dazu, der die Infrastruktur bereithält. Auch er will verdienen und da bleibt am Ende nicht mehr allzu viel übrig. Aktien von Delivery Hero, die brachen heute um mehr als 30% ein. So etwas kommt nicht alle Tage vor.
Und was macht der DAX?
Ja, die Inflationszahlen aus den USA haben wirklich für Ernüchterung gesorgt, dass die Inflation hoch ist. Das ist bekannt, dass der Preisauftrieb in den USA aber so stark zugenommen hat, mittlerweile ein Niveau erreicht wie zuletzt vor 40 Jahren. Das hat manch einen dann doch auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt sind einfach die Befürchtungen groß, dass die US-Notenbank deutlich gegensteuern wird, deutlicher sogar als bislang erwartet. Das kann natürlich die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität. Und die Reaktion ist auch prompt gekommen. Der Dow Jones zunächst deutlich im Minus. Der DAX knickt ein. Jetzt sehen wir beim DAX wieder ein leichtes Plus von 0,1%. Der DAX jetzt bei 15.499 Punkten.
Sie haben es beschrieben, da geraten dann ordentliche Geldsummen in Bewegung. Wenn sich die Inflationsdaten so ändern, was macht das denn mit dem Währungsmarkt heute?
Die europäische Währung gerät nach diesen Inflationszahlen wirklich nur vorübergehend unter Druck. Aktuell sehen wir wieder ein Plus. Der Euro kostet 1,1485 $.
Und was tut sich bei den Staatsanleihen und beim Gold?
Die Umlaufrendite ist gestiegen von 0,10 auf 0,12% und die Feinunze Gold kostet 1.839,31 $.
Gab es heute noch was anderes, was auffällt?
ThyssenKrupp nenne ich noch, hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Marktbeobachter übertroffen, ist auch fürs Gesamtjahr optimistisch, dennoch die Aktien sind leicht im Minus heute.
Vielen Dank, Claudia Werle. Das war unser Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft dann auch zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Schönen Abend noch. Tschüss.